Grüß euch und herzlich willkommen bei Schiff Captain Mannschaft, dem deutschsprachigen Podcast über Segeln, Seemannschaft und Boote. Ich bin Bernhard Fischer und das ist mein Podcast für Seglerinnen und Segler mit technischen Facts und vielen Hintergrundinfos über Segeln und die Seefahrt. Wer träumt nicht von einsamen Inseln mitten im Ozean? Jetzt habt ihr die Gelegenheit, bei mir mitzufahren auf meine Expedition Bala Cruja. Die findet von 2. bis 9. Mai 2020 statt. Und zwar fahren wir hier von Biograd, das ist in Kroatien, auf die einsame Insel Bala Cruja. Das ist eine mitten in der Adria gelegene einsame Insel, wo außer einem Leuchtturm nichts drauf ist. Und wir werden dorthin fahren, ankern und auf der Insel ein wenig herumwandern. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, einfach auf meine Homepage schauen, www.freeskippers.at, oder schickt mir einfach ein E-Mail an bernhard@freeskippers.at. In der heutigen Episode geht es um die Crew und um das Crewmanagement, das heißt, wie ich mit der Crew umgehe, beziehungsweise welche Erfahrungen ich im Laufe der Jahre mit verschiedenen Crews eben gemacht habe. Davor gibt es aber wie immer ein paar Neuigkeiten. Zum Ersten habe ich da einen Artikel gefunden, das heißt, ich glaube, ich habe schon einmal in einem vergangenen Podcast darüber kurz gesprochen. Und zwar geht es ganz konkret um den magnetischen Nordpol der Erde, beziehungsweise um die magnetischen Pole, aber im Speziellen jetzt natürlich um den magnetischen Nordpol. Der Artikel ist im Forbes Magazin erschienen, allerdings schon im Februar, ist also jetzt nicht mehr ganz aktuell, und ich kann mich daran erinnern, dass ich schon mal darüber gesprochen habe. Auf jeden Fall wird darin berichtet, dass der magnetische Pol sich in den letzten Jahren so rasch verändert hat, dass das World Magnetic Model, kurz WMM, früher als üblich angepasst worden ist. Was ist das WMM, das World Magnetic Model? Wie der Name schon sagt, ist ein Modell. Ein Modell ist ein Abbild der Wirklichkeit, das in der Regel eben durch verschiedene, ich sag mal, Formeln sozusagen, also mathematisch beschreibt, wie denn das Magnetfeld der Erde aussieht. Das ist genauso wie ein Wettermodell, das ja eine mathematische Beschreibung ist von dessen, wie das Wetter eigentlich funktioniert. Und Sinn und Zweck der Übung so eines Modells ist es eigentlich, dass man dann für beliebige Punkte einfach berechnen kann, wie dort das Magnetfeld ist. Und da mag sich jetzt die Frage auftun, na, warum möchte ich denn für beliebige Punkte wissen, wie das Magnetfeld ist? Hat das irgendeine Relevanz, außer vielleicht für die Wissenschaft? Und dann ist die Antwort darauf, ja, natürlich hat das eine Relevanz, ganz speziell natürlich auch für die Seefahrt. Und zwar deshalb, weil ja bekanntlicherweise die Orientierung ja nach den magnetischen Polen verläuft und man dafür sozusagen ja eine Korrektur anbringen muss, die eben sogenannte Variation bzw. Missweisung. Und woher weiß man jetzt diese Missweisung? Ne, die weiß man eben aufgrund dessen, dass man das WMM, also das World Magnetic Model, berechnet hat. Naja, in der Praxis rechnet man das natürlich nicht, man liest das sozusagen einfach von der Seekarte ab, dort steht das. Aber zum Beispiel GPS-Geräte haben intern eben dieses Modell inkludiert, um sozusagen aktuell die tatsächliche Missweisung je nach Koordinaten zu bestimmen. Das ist insofern wichtig, da man nämlich auf einem Schiff, ich habe zu diesem Thema nämlich auch schon einmal einen Podcast gehabt, der hat geheißen Kompasskurse Kartenplotter, war die 17. Episode, und zwar im März 2019. Wer sich da interessiert, der soll sich den Podcast anhören, da habe ich sehr im Detail den Zusammenhang eben zwischen Kompass, Karte, Kartenplotter, GPS und so weiter behandelt, denn auch ein GPS-Gerät kann nicht zaubern und gewisse Dinge könnte man ohne einen inkludierten Magnetkompass sozusagen gar nicht tun, und zwar aus dem einfachen Grund, weil nämlich die Positionsbestimmung bzw. die Kursbestimmung, Verzeihung, bei einem GPS-Gerät nämlich nur in Bewegung funktioniert. Das heißt, wenn sich der Ort verändert, sprich das Schiff bewegt, und dann kann man sozusagen einen Kurs berechnen von A nach B. Was man aber dann zum Beispiel trotzdem noch immer nicht ausrechnen kann, ist, wenn man einen Strom hat, dass das Boot oder durch Wind zum Beispiel eine seitliche Abdrift bekommt, da man mit dem GPS immer nur den Kurs über Grund sieht, aber zum Beispiel eben nicht den rechtweisenden Kurs, also das heißt, in welche Richtung denn das Schiff sozusagen tatsächlich zeigt, also sozusagen in welche Richtung der Bug zeigt. Das geht eben nur, wenn man dann einen Magnetkompass hat, der natürlich auch in elektronischer Form vorliegt, aber dennoch ein Magnetkompass ist, da der Magnetkompass statisch, also ohne Bewegung, die Richtung bestimmen kann. Anders als eben das GPS-Gerät. Und damit das eben auch, wenn es elektronisch ist, gut funktioniert, benötigt man eben die Information dafür, dazu, welche, wie die aktuelle Variation ist an den entsprechenden Orten. Und dafür wiederum ist eben in der Elektronik das World Magnetic Model, also ein Rechenmodell sozusagen implementiert, so damit der Kartenplotter eben zu jeder Zeit eben diese aktuelle Variation ausrechnen kann. Auf jeden Fall wird dieses, nachdem bekannterweise sich das Magnetfeld ja ändert, das ist jetzt grundsätzlich keine Überraschung, glaube ich, allerdings wird dieses Modell eben normalerweise alle 5 Jahre abgedatet, eben um wieder akkurat zu sein, nachdem sich im Laufe der Zeit eben das durch die Veränderung das Modell dann ungenauer wird. Und dieses Jahr ist das eben um ein Jahr früher geschehen, nämlich da sich der Magnetpol so extrem schnell bewegt, und zwar eben Richtung Russland. Der war vor 10 bis 20 Jahren eben noch in Kanada oder nördlich von Kanada und wandert jetzt so sukzessive weiter und befindet sich also jetzt schon mitten am arktischen Ozean in der Nähe des Nordpols. Die Bewegungsgeschwindigkeit war hier laut diesem Artikel oder beziehungsweise ist derzeit 34 Meilen pro Jahr. Also der Nordpol wandert um 34 Meilen pro Jahr weiter. Die Geschwindigkeit hat sich eben erhöht und vor 50 Jahren circa war eben diese Geschwindigkeit 7 Meilen pro Jahr, also mit der eben der Pol wandert. Es taucht dann auch die Frage auf, beziehungsweise es ist dann auch die Frage aufgetaucht, schon öfters in den Medien, darüber habe ich ja schon mal gesprochen, ob sich das Magnetfeld der Erde umkehren wird. Und da habe ich einen anderen Artikel auch gefunden, wo das etwas genauer behandelt wird, und zwar vom Life Science Magazin Online, und zwar vom Oktober 2019 ist der Artikel, also ziemlich aktuell. Und da wird also das beschrieben, dass also das wieder einmal passieren wird. Also es ist so, dass man das weiß und beobachtet hat. Durch eben geologische Untersuchungen hat man also schon vor langer Zeit festgestellt, dass sich das Magnetfeld der Erde von Zeit zu Zeit einfach umkehrt. Und derzeit ist es so, dass also vermutet wird, dass diese Magnetfeldumkehr relativ bald wieder passieren wird. Dieses relativ bald ist allerdings unter Anführungszeichen zu verstehen, das heißt relativ bald im Vergleich, also sozusagen in Zeiträumen, in der die Erdgeschichte gemessen wird, aber nicht in Zeiträumen, in der das Menschenleben oder unsere Zeit gemessen wird. Also wir werden das nicht erleben, also relativ bald kann hier heißen, vielleicht in 100.000 Jahren oder so, irgendetwas in dieser Richtung. Zuletzt hat die letzte Polumkehr hat vor 780.000 Jahren stattgefunden und man hat untersucht, dass diese Umkehr so alle 1 Million Jahre oder alle paar Millionen Jahre längstens sozusagen passiert. Und alle Verschwörungstheoretiker, die jetzt da den Weltuntergang sehen, nein, so ist das nicht. Also man hat das untersucht und hat auch anhand von fossilen Untersuchungen also feststellen können, dass die Auswirkungen also dürften sozusagen relativ gering sein. Also es wird da nicht das gesamte Leben plötzlich ausgelöscht, nur weil sich der Pol umkehrt nach sozusagen eben den Untersuchungen. Im Schwarzen Meer hat man vor der Küste von Bulgarien, also unweit der Küste, also 50 Meilen vorgelagert der Küste, jetzt das älteste Schiffswrack der Erde entdeckt, oder das bisher älteste bekannte Schiffswrack der Erde hat man da gefunden. Es wurde ein Teil untersucht, also sozusagen ist ein Holzboot natürlich, und man hat ein Teil mit der C14-Methode untersucht und das Ganze auf ca. 400 vor Christus datiert. Das heißt, dass das Schiffswrack ist jetzt derzeit ca. eben 2.500 Jahre alt und es ist extrem gut erhalten, weil das Ganze relativ tief liegt, und zwar in einem sogenannten anoxischen Bereich. Das heißt, dass das Wasser dort eben sauerstofffrei ist. Da ist eben kein Sauerstoff mehr drinnen. Dadurch sind also sämtliche Zerfallsprozesse mehr oder weniger aufgehoben und das Schiffswrack ist tatsächlich sehr gut erhalten. Da sind ein paar Fotos online, die Links dazu gibt es natürlich in den Shownotes. Auf jeden Fall, das Ganze ist eigentlich tatsächlich ein relativ großes Schiff mit Mast und so weiter, wo man jetzt gewisse Dinge möglicherweise aus der griechischen Mythologie neu schreiben muss. Und zwar gibt es da, hat man, steht auch in diesem Artikel drinnen, auf alten, ich sage mal, auf so Malereien, auf, also in der Töpferei und so weiter, Abbildungen gefunden hat, teilweise auch eben Abbildungen, die Odysseus zeigen, wie er auf eben auf so einem Schiff gefesselt ist und verschiedene andere Darstellungen jetzt, wo er eben mit so einem Schiff unterwegs ist, wo bisher aber immer unklar war, ob diese Schiffe tatsächlich so zu diesem Zeitpunkt schon existiert haben oder das eben nachträglich sozusagen in der Fantasie des Künstlers einfach so entstanden ist. Und durch diesen Fund wird also bestätigt, dass hier schon sehr beachtliche Schiffe eben zu einem sehr frühen Zeitpunkt sozusagen gebaut worden sind. Die NOAA hat angekündigt, dass die klassischen Papierkarten ihr Ende finden. Und zwar haben sie angekündigt, dass sie eben keine Serienproduktion mehr von Papierkarten in Zukunft machen werden. Wer ist die NOAA? Ja, das ist die National Oceanic and Atmospheric Administration. Das ist die sozusagen ein Ministerium oder die Abteilung eines Ministeriums der USA, die eben für die Landvermessung und Küstenvermessung und so weiter zuständig sind. Also sozusagen das, was in Deutschland zum Beispiel das BSH ist, wo eben die amtlichen Seekarten vermessen und erzeugt, hergestellt werden und so weiter. Und die haben eben angekündigt, dass sie die klassischen Papierkarten jetzt einfach nicht mehr produzieren werden, da eben im, sag ich mal, Zeichen des Fortschritts und im Zeichen der Technologie heute nahezu alles eben elektronisch bzw. digital abläuft. Die digitalen Karten werden mittlerweile von der NOAA zum Beispiel auch, steht in diesem Artikel, den ich hier vor mir habe, auch drin, bereits, glaube ich, seit den 90er Jahren produziert und eben im Einsatz. Sind sogenannte ENC-Karten sind das, das haben die meisten schon mal gehört, Electronic Navigational Charts heißt das. Und das sind die Karten, die eben, die man eben teilweise frei, teilweise kaufen muss, kaufen kann. Das heißt, die nationalen Karten der USA sind frei, wie alles sozusagen, was allgemein gut ist innerhalb des Staates sozusagen in den USA. Ich habe da schon öfters verschiedene Dinge gebracht. Also die sind da auf jeden Fall richtungsweisend und sind uns hier in Europa wie immer einen Schritt voraus. Das Ganze ist einfach eine Frage der Zeit. Das war klar, dass das über kurz oder lang passiert. Sie bieten allerdings an, dass man dennoch gewisse Karten on demand sozusagen kaufen kann. Und ich glaube, es wird eine Frage der Zeit sein, bis das in Europa auch kommen wird. Europa ist immer hinten nach. Es ist bei uns immer alles etwas komplizierter, beziehungsweise wird immer komplizierter gemacht, als es meiner Meinung nach sein müsste. Ich persönlich muss sagen, ich verwende sowohl Papierkarten als auch elektronische Navigation. Das heißt, ganz konkret für die ganz normale Navigation verwende ich eigentlich heute, wie glaube ich die meisten, einfach elektronische Karten und auch eben auf Kartenplottern. Und sehr praktisch ist es allerdings dennoch, Übersichtskarten zu haben, aus dem einfachen Grund, da man eben auf einer Papierkarte, auf einer großen, doch einen wesentlich besseren Überblick hat als auf so einem Mini-Kartenplotter-Display. Der kann noch so groß sein und da gibt es dann natürlich Leute, die haben irgendein riesiges Tablet, ein 10 Zoll oder 12 Zoll Tablet, aber dennoch ist es noch immer winzig im Vergleich zu einer großen Seekarte. Das heißt, ich persönlich bin eben der Freund von Übersichtskarten in Papierformat, um sich einen Überblick eben über die gesamte Situation zu verschaffen. Was man auf Papierkarten auch immer hat, ist der große Vorteil, dass eben Details eingezeichnet sind. Das heißt also, man kann auf einer Papierkarte, wenn man nicht ungenau schaut, aber normalerweise keinen Felsen zum Beispiel übersehen, was bei einer elektronischen Karte natürlich schon möglich ist, da in gewissen Zoom-Levels eben dann Details verschwinden. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die Diskussionen, die sich da ergeben werden. Ich bin mir sicher, dass sich da jetzt genügend wieder den Mund zerreißen werden darüber und um Gottes Willen und so weiter. Wir können dann nicht die Papierkarten abschaffen. Naja, also ich muss sagen, ich bin schon froh, dass ich mich nicht mit Dampflokomotive und Pferdekutsche bewegen muss im täglichen Leben, auch wenn das hier und da vielleicht mal ausnahmsweise Spaß macht. Heute möchte ich ein bisschen über die Crew und das Crew-Management sprechen. Es ist natürlich immer wieder ein Thema. Man hört immer verschiedene Geschichten, was denn nicht auf so Segeldörns alles passiert sei und was man da schon alles erlebt hat und so weiter. Da hat jeder bestimmt schon individuell ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich erzähle da heute ein bisschen von meinen persönlichen Erfahrungen und wie ich mit den Situationen umgehe, beziehungsweise was man tun kann, dass gewisse Situationen nicht entstehen. Vielleicht vorab ein paar Worte, wie meine Crews eigentlich immer aussehen oder wer das konkret ist, da das vielleicht doch beim einen oder anderen anders ist. Also ich habe schon sehr viele Segeldörns hinter mir und meine Segeldörns sind in der Regel immer mit Crew. Das heißt, also ich bin nicht zu zweit oder so oder schon gar nicht alleine, sondern in der Regel immer mit Crew, seitdem ich eigentlich denken kann, unter Anführungszeichen, beziehungsweise seitdem ich seglerisch unterwegs war. Und die Crew ist dabei in den meisten Fällen eben zusammengewürfelt. Das sind also in der Regel nicht irgendwelche sich gegenseitig bekannte oder Freundesgruppen oder so irgendwas, sondern in den meisten Fällen sind das eben zusammengewürfelte Personen, aber ich habe auch natürlich Freundesgruppen. Dazu werde ich dann noch ein paar Worte sagen. Also ich bin jetzt nicht so der zu zweit Segler, wie bestimmt so manche, wie ich auch aus den Foren entnehmen kann, sozusagen die segelnden Ehepaare und so weiter. Dort sind natürlich gewisse andere Herausforderungen gegeben, als das jetzt hier ist bei diesem Podcast beziehungsweise bei dem Thema, das ich da behandeln möchte. Also das heißt, die Crews, die ich habe, sind in der Regel fast immer mehr oder weniger zusammengewürfelte, bunt zusammengewürfelte Menschen, jung, alt, verschiedene Berufsgruppen durch die Bank irgendwie gewürfelt. Hier und da natürlich schon auch geschlossene Gruppen von Personen, die sich also gegenseitig kennen. Also ich sage jetzt mal Freundesgruppen, die gemeinsam eben irgendetwas unternehmen. Und das war bisher eigentlich immer so und genau aus diesen Gruppen habe ich sozusagen, oder als diesen Crew-Turns, bekruten Turns, habe ich eben gewisse Erfahrungen gemacht im Laufe der Zeit. Die Crews entstehen im Normalfall eben einfach zufällig und zwar größtenteils eben im Rahmen von Ausbildungsturns. Das heißt, bei den Ausbildungsturns ist es ja so, dass sich die Kunden ganz einfach bei der Segelschule anmelden zu irgendeinem der möglichen Termine und stehen dann eben am ersten Tag des Ausbildungsturns da, gemeinsam mit eben noch 5 anderen. Das heißt, die Crewgröße, die ich bisher erlebt habe, sage ich mal, sind in der Regel so, kann man mal sagen, so im Schnitt 5 bis 6 Personen eigentlich so. Das ist die typische Gruppengröße. Und auch bei den Urlaubsturns bzw. bei den Spezialturns, die ich im Laufe der Jahre immer angeboten habe und die ich ja jetzt vermehrt anbieten möchte, sind im Wesentlichen eben zusammengewürfelte Gruppen. Das heißt, das bucht eben irgendjemand, der sich dafür interessiert und kommt dann eben zufällig mit eben gewissen anderen Personen gemeinsam in eine Crew hinein. Ja, und ich möchte sagen, da herrscht natürlich das Chaos-Prinzip unter Anführungszeichen. Das bedeutet in solchen Crews natürlich jetzt nicht, dass da das Chaos herrscht, sondern wer da kommt. Die Menschen sind ja bekanntlich sehr verschieden und so ist es immer wieder aufs Neue interessant, wer da sozusagen kommt und wie die zusammenspielen werden. Ich persönlich finde das sehr interessant. Es ist nämlich jedes Mal aufs Neue ein soziales Experiment und ich muss sagen, also so mal der Grundtenor ist, im Großen und Ganzen habe ich ausgezeichnete Erfahrungen, sehr gute Erfahrungen eigentlich und es ist ganz selten, dass irgendwann einmal irgendetwas nicht hinhaut. Ja, zurück zum Chaos-Prinzip. Also es ist so, dass da eben, wer da kommt, kann man nicht vorher nicht wissen. Das sind manchmal total sich unbekannte Leute, manchmal kommen eben Paare, sage ich mal, zu zweit, also eben Ehepaare oder zwei Freunde, die gemeinsam irgendwas miteinander unternehmen wollen. Manche Menschen sind introvertiert, andere sind extrovertiert. Berufliche Unterschiede in der Berufsausbildung, da kommt eben, der eine ist eben ein Fleischhauer und der andere ist eben der Oberarzt von irgendeinem Spital und der dritte ist irgendjemand aus der Pharmaindustrie oder sonst irgendwoher. Also es ist total bunt gemischt, wer da kommt, und manchmal habe ich schon eben Crews zusammenbekommen, wo ich mir gedacht habe, um Gottes Willen, wird denn das überhaupt gut gehen, wenn hier der Fleischhauer vom Land der Veganerin aus der Stadt gegenüber sitzt? Und ja, auch das hat super funktioniert. Ja, und wie es das Chaos-Prinzip will, oft mischt sich das einfach gut durch und dann hat man von überall jemanden dabei und manchmal, wie es der Zufall will, bekommt man dann eine Gruppe von 5 extrem introvertierten Eigenbrötlern. Da wird das Ganze natürlich dann nicht so lustig abgehen und dann manchmal hat man es genau umgekehrt, lauter extrovertierte Personen, die dann vielleicht auch einmal aneinander geraten oder es wird einfach lustig gefeiert oder sonst irgendwas. Also das ist komplett verschieden. Persönlich kann ich grundsätzlich einmal sagen, aus dem, was ich alles erlebt habe, eben mit diesen Crews, von denen ich da jetzt gerade berichtet habe, oder sozusagen mit diesen Erfahrungen aus diesen Turns, eben aus den Ausbildungsturns und aus den Expeditionsturns, die ich da eben im Laufe der Jahre bzw. Jahrzehnte gemacht habe, ist, dass die besten Crews und die interessantesten Crews und die interessantesten Gespräche entwickeln sich immer oder haben sich eigentlich immer entwickelt, wenn die Crews zusammengemischt waren. Also sprich, die sich nicht vorher gekannt haben, wenn da 5 oder 6 Personen jetzt am Steg stehen und sich kennenlernen und sich eben in diesem Moment alle kennenlernen und voneinander eben keine Vorgeschichte kennen oder sonst irgendetwas. Und es ist völlig egal, aus welcher Berufsgruppe, die kommen, es ist völlig egal, was für eine Ausbildung die haben, es ist völlig egal, ob das Männlein oder Weiblein ist, also diese zusammengewürfelten Crews, die sind meiner Erfahrung nach die besten und da entwickeln sich eben die interessantesten Gespräche, die interessantesten und aufregendsten Turns. Meiner Meinung, also ich bin kein Soziologe und alles, was ich da erzähle, ist sozusagen jetzt aus meiner Erfahrung. Natürlich, so ein bisschen Soziologie hat, glaube ich, jeder schon einmal mitbekommen in seiner Ausbildung vielleicht, oder jeder war bestimmt auch schon einmal in so einem Unternehmensführungskurs drinnen irgendwo einmal, da hört man ja auch verschiedene Sachen. Ja, wie dem auch sei, ich erzähle das so ein bisschen aus eben meiner Erfahrung. Und um zurückzukommen auf diese zusammengewürfelten Crews, ich glaube, dass der Grund dafür, dass das die besten Crews sind, und ich kann auch nur jeden, der sozusagen bisher sich vielleicht ein wenig davor scheut, eine Koje auf Kojen-Charter-Basis zu buchen, weil er Angst hat, dass er dort niemanden kennt. Ich kann nur sagen, nur Mut zum Kojen-Charter, es sind die besten Turns. Und der Grund dafür ist schlichtweg deswegen, weil ich unterstelle einmal, dass grundsätzlich sich gegenseitig fremde Personen oder dass man jeder, sage ich mal, der hier mit einem ungefähr ähnlichen kulturellen Hintergrund natürlich aufgewachsen und mit ähnlichen gesellschaftlichen Spielregeln aufgewachsen und erzogen ist und umgehen kann in unserer Welt, sage ich jetzt mal, dass man grundsätzlich mal fremden Personen einmal eine gewisse natürliche Höflichkeit entgegenbringt und nicht gleich im ersten Satz sozusagen hier mit irgendwelchen, sag ich mal, Unhöflichkeiten ans Tageslicht rückt. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, man sitzt ja hier jetzt eine Woche lang auf einem Boot, auf engstem Raum. Das heißt, man muss unter gewissen, man muss natürlich zusammenspielen. Und was ich auf jeden Fall da jetzt sagen möchte, das Wichtige ist, man hat eben auch etwas zu erzählen, weil die anderen kennen einen ja nicht. Und jeder hat sozusagen etwas zu erzählen, weil die anderen das nicht wissen, und umgekehrt, man hört dem anderen ja auch gerne zu, weil man kennt die Geschichten natürlich nicht. Das ist was ganz anderes als in Gruppen, wo sich die Menschen untereinander kennen, die haben sich unter Umständen weniger zu erzählen, weil sie ja schon in der Vergangenheit alles erzählt haben und weil sie ja voneinander mehr oder weniger ja eh schon alles wissen. Wenn man in einer fremden Gruppe ist, also wo auch alle anderen sich gegenseitig fremd sind, dann braucht man hier auch kein Theater spielen unter Anführungszeichen. Das heißt, es kann jeder seinen natürlichen Platz einnehmen oder sein natürliches Gesicht sozusagen zeigen, sein normales Gesicht zeigen und so sein, wie er ist, weil man kennt sich gegenseitig nicht und man hat keine bestimmten Erwartungen von jemandem anderen, den man nicht kennt sozusagen. Was ebenfalls in einer Gruppe von sich gegenseitig bekannten Leuten unter Umständen nicht so ist. Da haben die Leute vielleicht gewisse Rollen, die wollen sie vielleicht unter Umständen gar nicht mehr haben, aber sie haben diese Rolle schon, weil sie die schon seit Jahrzehnten haben und schon aus der Jugend sozusagen mitgebracht haben. Und da gibt es dann natürlich gewisse Schauspielakte in solchen Gruppen, die man eben in anderen eben unbekannten Gruppen nicht tun muss. Ja, vielleicht doch ein paar Worte zur Soziologie. Und zur Gruppendynamik, also da wurden ja schon sehr viele Bücher geschrieben und ganze Bibliotheken gefüllt zu diesem Thema natürlich. Aber es gibt ein paar so ganz einfache Sachen, die einem einfach bewusst sein müssen. Und das erste ist einmal, wenn man eine Gruppe von Personen nimmt, egal wie viel das sind, aber nehmen wir halt mal an in dieser Größe, wie wo ich vorher schon gesprochen habe, so 4, 5, 6 Personen. Und man nimmt diese 6 Personen, die kennen sich untereinander nicht und steckt die jetzt gemeinsam sozusagen eben in einen Raum. Das ist ja genau das, was auf einem Segelboot passiert. Dann werden sich die gegenseitig beschnuppern, die sind, sage ich mal, grundsätzlich einmal wertfrei dem anderen gegenüber und sie werden sich im Laufe der Zeit eine gewisse, unter Anführungszeichen, Rangordnung ausmachen. Das heißt, es wird sich eine gewisse Rangordnung bzw. eine gewisse Rollenverteilung einfach in dieser Gruppe einstellen und die wird dann sozusagen gleich bleiben. Und wenn diese Rollenverteilung sozusagen geregelt ist, wer welchen Platz in dieser Gruppe hat, ja, also das ist jetzt, ich meine das jetzt nicht hierarchisch, sondern einfach sozusagen wer welchen Charakter hat und wie man mit dem umgehen muss und so weiter, also diese Rollen sozusagen. Und wenn sich das eingestellt hat, dann wird diese Gruppe mehr oder weniger gut zusammenarbeiten, sage ich mal, unter den gegebenen Voraussetzungen jetzt eines Segeltörns. Meiner Erfahrung nach dauert das bis zu 2 Tage. Das heißt, am ersten Tag, wenn sich am Samstag die Leute kennenlernen, da wird dann noch nicht so viel geredet, da kommen mal die Vorstellungsgespräche und so weiter, aber da ist das Ganze jetzt noch nicht persönlich in dem Sinn freundschaftlich, sondern einfach eher höflich diszipliniert. Man beschnuppert sich einmal. Am Sonntag hat man dann den ersten Tag und da machen wir dann eine Sicherheitseinweisung, dann fahrt man dann schon ein bisschen herum. Am Abend ist es dann schon wesentlich entspannter und am Montag, sozusagen 48 Stunden später, da merkt man dann auf einmal, wie das Ganze zu einem Team wird, weil sich da eben gewisse Rollen eingestellt haben bis dahin. Jetzt im Speziellen auf den Segeltörn bezogen, da hat sich dann schon herausgestellt, dass eben der eine besonders geschickt ist beim Rudergehen und der andere kann gut kochen und der dritte hat ein Gefühl für Segel und der vierte weiß irrsinnig viel und erzählt von allen möglichen Geschichten aus der Wissenschaft oder wie auch immer. Also sozusagen, es spielt einfach zusammen das Ganze dann. Wenn ich jetzt aus dieser bestehenden Gruppe eine einzige Person herausnehme und eine andere Fremde neu dazugebe, dann wird sich das komplette Gruppengefüge vollständig ändern. Das weiß man in der Theorie und ich kann das in der Praxis bestätigen, da ich das manchmal habe bei Ausbildungsturns, die aufeinander folgen, bei einem, sag ich mal, zweiwöchigen Turn zum Beispiel. Wenn es also einen Grundkurs gibt und dann einen Aufbaukurs, dann gibt es manche Leute, die eben beide Module buchen und die machen gleich 2 Wochen durch und dann gibt es eben welche, die machen separat eben zuerst das eine und später das andere. Was so viel bedeutet, wie man beginnt in der ersten Woche mit einer bestimmten Crew, nach einer Woche sind die zusammengespielt und am Ende sozusagen verlassen zwei oder auch nur einer, ist es egal, aber ein paar, also ein, zwei Personen verlassen eben das Team und es kommen am nächsten Tag dann in das bestehende Team zwei neue dazu. Und dann kann ich bestätigen, dass dieser Teambuilding-Prozess, dieser gruppendynamische Zusammenspielprozess wieder von neuem beginnt, 48 Stunden ungefähr dauern wird und dann wird sich das ganze Gefüge wieder einstellen, allerdings auf eine völlig andere Art und Weise. Es werden dann andere Witze erzählt werden, es werden andere Dinge gemacht, es werden andere Sachen gegessen, es wird ein anderer Tagesablauf sein und so weiter. Das heißt sozusagen, es wird sich doch vollständig ändern. Und wie gesagt, auch wenn ich nur eine einzige Person austausche, wird sich das Ganze sozusagen ändern. Auf so einem Segeltörn sind aber natürlich die Crewmitglieder nicht alleine, sondern es gibt hier noch eine Person, nämlich der Schiffsführer. Und bei den meisten Segelturns, aus meiner Erfahrung, ist es so, dass die Crewmitglieder kommen und ein gemeinsames Ziel haben. Nämlich zum Beispiel, sie wollen eben diese Ausbildung hier machen und zu diesem Zweck kommen sie hierher und sie vertrauen sich diesem Schiffsführer, also mir in diesem Fall jetzt natürlich an, weil sie mal davon ausgehen, dass ich mehr weiß als sie und deswegen kommen sie eben daher. So funktioniert ja Ausbildung. Oder auch bei den Expeditionsturns, die ich anbiete, zum Beispiel die Expedition Balacruja, die ja wieder 2020 stattfindet, wie ich vorher schon erwähnt habe, da kommen Leute, die wollen eben auf diese Insel fahren, beziehungsweise die wollen dieses Erlebnis, dieses Abenteuer eben haben und sie können das aus irgendeinem Grund nicht alleine, weil sie sich das alleine nicht trauen oder weil sich keine Leute finden oder sonst irgendwie und zu dem Zweck kommen sie hierher und alle, die hierher kommen, haben aber das gleiche Ziel und sie akzeptieren auch, dass hier eben der Schiffsführer ist und vertrauen sich dem an, dass der weiß, wie man da tut und dass sozusagen der Schiffsführer, wie der Name sagt, eben sie dorthin führt. Das bedeutet, man hat also eine Gruppe von Personen, das ist eben die Crew, die sind untereinander alle gleich und dann gibt es eine andere Person, und zwar ist es der Schiffsführer, der steht außerhalb dieser Gruppe. Und der Schiffsführer spielt eine andere Rolle. Der Schiffsführer spielt nicht in diesem Gruppendynamikprozess mit. Also natürlich schon gibt es hier eine Interaktion, das ist ganz klar, da komme ich dann auch später dazu. Aber grundsätzlich einmal ist der Schiffsführer von allen, wird der Schiffsführer von allen als die gleiche außenstehende Person sozusagen betrachtet. Und die Crewmitglieder unter sich akzeptieren sich gegenseitig auch als eben gegenseitig Gleichgesinnte, die sich hier eben in diesem dynamischen Prozess ihre Rollen gegenseitig sozusagen ausmachen. Die Rolle des Skippers wird nicht ausgemacht, die ist einfach gegeben und die wird in der Regel grundsätzlich einmal zumindest zu Beginn des Turns auch nicht in Frage gestellt, die ist einfach so und die muss nicht ausgemacht werden. Der Schiffsführer oder die Schiffsführerin spielen aus diesem Grund sozusagen hier eine ganz wichtige Rolle natürlich und auch eine ganz eigene Rolle. Ich betone das deshalb so, weil man kann jetzt einen Gruß zusammensetzen, die hier unter Umständen problematisch sind. Darum habe ich ursprünglich auch auf das Thema Unternehmensführungsschulung sozusagen ganz kurz angesprochen. Man kann sich hier auch ein ganz, ganz klassisches Beispiel vorstellen in einem Unternehmen. Ein Team besteht eben aus 3, 4, 5, 6 Personen und dann gibt es eben einen Teamleiter oder Gruppenleiter oder Abteilungsleiter oder wie auch immer man den nennen möchte, also eine Führungsperson, die eben diese Gruppe an Personen sozusagen führt. Der spielt automatisch eine andere Rolle sozusagen. Und man weiß das eben auch in der Unternehmensführung, dass wenn man jetzt eine Person austauscht, also eine Person des Teams, weil zum Beispiel einer der Mitarbeiter hat gekündigt und es muss ein neuer Mitarbeiter angestellt werden und der kommt dann eben, dass dieser eben das komplette Gruppengefüge verändern wird und verbessern kann unter Umständen, aber auch wesentlich verschlechtern kann, wenn die Person eben nicht entsprechend dazu passt. Wenn es in solchen Teams jetzt Probleme gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann ist es in der Regel doch so, also ich rede jetzt hier von sozialen Problemen, nicht von sozusagen Geschäftsfall betreffenden Problemen, sondern von sozialen Problemen, dann im Speziellen jetzt mit dem Schiffsführer oder dass die Leute irgendwelche Wünsche haben an die Unternehmensführung, sage ich mal, dann werden diese Dinge in der Regel meistens auch zuerst einmal im kleinen Team vielleicht diskutiert, gegenseitig, wo die untereinander, das Team untereinander gewisse Dinge bespricht und dann erst vielleicht mit dem Abteilungsleiter sozusagen gesprochen wird, wenn überhaupt oder auch nicht. Das kommt dann darauf an, eben wie das Verhältnis eben zwischen den leitenden Personen oder der Führungsperson eben und dem Team ist. Und das Gleiche gilt natürlich auch jetzt auf einem Boot. Die Crew ist ein Team, das sich untereinander gewisse Dinge ausmacht und die werden untereinander auch gewisse Dinge diskutieren und das dann an den Schiffsführer eher herantragen. Oder eben nicht. Also auch zum Beispiel, wenn es mit dem Schiffsführer nicht hinhaut, aus irgendwelchen Gründen, da gibt es ebenfalls genügend Geschichten dazu, wo Leute berichten, ja, dass der Schiffsführer war eben eine Katastrophe und so weiter und sie konnten mit ihm nicht und so. Und da gibt es also ja, wilde Szenen, die man da beschrieben bekommt von verschiedenen Leuten. Braucht man nur auch aufmerksam lesen, was in so manchen Gruppen da in Facebook geschrieben wird. Ich möchte da jetzt noch mal eine spezielle Gruppe zusammenstellen. Also man stellt sich vor, man hat eben diese fünf Personen, die sind alle gleich und dann gibt es diesen einen Schiffsführer und der Schiffsführer ist sozusagen von Haus aus, nimmt eine andere Rolle ein. So, und jetzt stellt man sich vor, dass aber eine von den fünf Personen doch nicht gleich ist, sondern vorab schon eine Beziehung zu dem Schiffsführer hat, sprich den Schiffsführer aus irgendwelchen Gründen kennt. Aus vorgeschichtlichen Gründen, zum Beispiel, weil es der Partner ist. Dann liegt auf der Hand natürlich, dass die sich gegenseitig kennen, also der Schiffsführer und diese eine Person. Oder aber auch, weil eben einer in der Crew sozusagen eben der Freund vom Schiffsführer ist. Das habe ich auch schon gehabt natürlich, wenn ich jetzt so einen Expeditionsturn anbiete, dann sind da, sage ich mal, ein paar fremde Personen dabei und irgendein bekannter Freund von mir hat das, der möchte auch mitfahren. Er kann natürlich genauso mitfahren wie jeder andere auch. Und dann hat man den sozusagen dabei. Der große Unterschied vom Sozialgefüge ist aber, dass man den kennt. Und das ist noch nicht das Problem. Das Problem ist eigentlich, dass die Crew dann mitbekommt, dass diese eine Person eine Beziehung zum Schiffsführer hat, unter Anführungszeichen, also das muss jetzt keine sozusagen partnerschaftliche Beziehung sein, sondern eben nur, dass man eben eine soziale Beziehung zueinander hat. Dadurch ändert sich jetzt dieses Zusammenspiel und das muss einem bewusst sein. Das kann insofern sehr problematisch werden, wenn man jetzt ein schwieriges Segeltörns hat, wo die Crew, sage ich mal, außergewöhnlich gefordert wird, weil das Wetter permanent wahnsinnig schlecht ist und es eben ständig, sage ich mal, Psychostresskrieg gibt aufgrund eben von Schlechtwettersituationen, aufgrund von Müdigkeit bei Überstellungen oder sonst irgendetwas. Und dann kann es natürlich passieren, dass diese eine Person in der Crew jetzt permanent von den anderen Personen bombardiert wird, nämlich in dem Sinne von, ja, sag doch dem Skipper, dass wir jetzt einmal anlegen wollen oder sag doch dem Skipper dies oder sag dem Skipper jenes oder frag doch mal dem Skipper warum und so weiter. Und diese eine Person wird dann ständig bombardiert und sitzt dann irgendwie in Wahrheit sozusagen zwischen den Sesseln, zwischen der Schiffsführerrolle und der Gruppenrolle. Und soll jetzt da vermitteln. Und das ist eine unangenehme Situation in Wahrheit für alle Beteiligten. Ich habe schon berichtet, dass ich selbst auch schon solche Turns natürlich gehabt habe. Das lässt sich natürlich nicht verhindern, dass da durchaus mal ein Bekannter oder ein Freund oder sonst irgendjemanden mitfährt, den man kennt, genauso auf Ausbildungsturns natürlich. Ich handhabe das, wenn ich sozusagen schon vorher weiß, was für eine Art von Turn das wird, also zum Beispiel eben bei einem Ausbildungsturn oder so, wo es ja eigentlich das Um und Auf ist, dass man alle gleich behandelt. Man kann da nicht den einen oder anderen irgendwie herausnehmen oder so. Dann nehme ich diese eine Person her, also diesen Freund zum Beispiel, und bespreche vor dem Turn ohne die anderen Personen unter vier Augen sozusagen genau das, was ich jetzt gesagt habe. Das heißt, dass ich ihn ebenfalls oder sie ebenfalls, sage ich mal, genauso behandeln werde wie alle anderen und dass ich eben ihn sozusagen auch bitte, entsprechend sich da fair zu verhandeln und jetzt nicht auf Ultra-Freundschaft zu machen, weil das eben das ganze Sozialgefüge auf dem Boot natürlich auf die Probe stellt unter Umständen. eben Spannungen entstehen können, die man aber durch so ein Gespräch von vorab sozusagen aber eigentlich relativ einfach verhindern kann oder zumindest größtenteils aus dem Weg schaffen kann. Der Schiffsführer spielt eine ganz wesentliche Rolle, das habe ich jetzt vorher schon mehrmals gesagt, und zwar auch deshalb, weil die Gruppe sich dem Schiffsführer sozusagen ja anvertraut und ihn als Fachkundigen sozusagen ja anerkennt. Und sie vertrauen ihm daher oder sie schenken ihm daher natürlich von Haus aus einmal ein gewisses Vertrauen. Und dieses gewisse Vertrauen darf man zum einen natürlich nicht missbrauchen, das ist ganz klar. Aber man muss natürlich darauf schauen, dass dieses Vertrauen auch bleibt. Und das ist immer dann wichtig, wenn Stresssituationen kommen. Wenn Stresssituationen sind, was sind Stresssituationen? Ich meine damit jetzt nicht vom Sozialen her, sondern generell Stresssituationen während eines Segeltörns. Es kann sein, eben das Wetter wird schlecht und es beginnt zu regnen, man hat eine raue See, man segelt irgendwo hin, Wellengang, oder man muss bei sehr windigen Bedingungen in einem Hafen anlegen und ist unsicher zum Beispiel oder so, irgendetwas. Eben unangenehme Situationen, die einen als Schiffsführer schon stressen, und da braucht man in solchen Situationen aber oft eben auch die Crew, und beziehungsweise man möchte dann nicht auch noch die Crew beruhigen müssen und so weiter. Das heißt, damit der Schiffsführer das Vertrauen der Crew nicht verliert, muss er natürlich auch immer adäquat reagieren und sozusagen auch immer selbstsicher auftreten, sage ich mal. Auch wenn es eine Stresssituation ist, darf man nicht die Nerven weglegen. Man muss der Crew das Gefühl geben, dass man die Situation im Griff hat. Ich kann nur sagen, der Schiffsführer ist ein guter Schauspieler natürlich. Ja. Das ist jetzt nicht eine Sache, die jetzt nur für Segeln betrifft. Das ist generell eine Führungsperson sozusagen, muss der Crew das Gefühl geben, beziehungsweise muss dem Team das Gefühl geben, dass er die Sache unter Kontrolle hat. Und wenn es schwierige Situationen gibt, egal ob das jetzt beim Segeln ist oder eben in einem Unternehmen, da gibt es auch oft schwierige Situationen, aus welchen Gründen auch immer, dann muss dennoch die Führungsperson sozusagen das Gefühl vermitteln, die Crew muss das Gefühl haben, dass die Führungsperson die Situation im Griff hat oder zumindest einen Plan hat, die Situation in den Griff zu bekommen und nicht selbst die Nerven wegwirft. Sobald man die Nerven wegwirft, beziehungsweise sobald die Crew merkt, dass man die Nerven wegwirft und die Situation gar nicht unter Kontrolle hat, kann man tun und lassen, was man will. In dem Moment hat man die Autorität verloren. Es ist egal, ob man dann herumbrüllt oder sonst irgendetwas tut. Ja. Wenn die Crew merkt, dass man die Situation nicht im Griff hat und unsicher wird, hat man den Moment sofort verloren. Ja, da sind wir natürlich beim Thema Führungsqualität angekommen, und das Ganze soll jetzt natürlich kein Seminar über Führungsqualität werden. Dazu gibt es ebenfalls eben Seminare, die man besuchen kann, und da gibt es auch genügend Bücher, die man dazu lesen kann. Ich kann da nur so ein bisschen eben aus meiner, Trickkiste erzählen. Zum einen bin ich also der Meinung, dass eben das Schiffsführersein nicht nur darin besteht, dass man besonders gut anlegen kann oder irgendwie den Ballsteak in 2 Sekunden hinter dem Rücken mit verbundenen Augen knüpfen kann oder so, sondern eine ganz wesentliche Aufgabe, eine ganz wesentliche Eigenschaft des guten Schiffsführers ist es eben, dass er eben eine Führungsperson ist, und zwar nicht, weil es am Papier steht, sondern weil er eben einfach die Personen, also die seine Crew einfach mit dem entsprechenden Umgang einfach eben führen kann. Und genau aus diesem Grund bin ich auch der Meinung, dass eben doch nicht jeder das Zeug zum Schiffsführer hat, und das haben bestimmt auch schon manche von euch erlebt, da kann jemand noch so gut sein und noch so ein großartiger Segler sein, aber er hat vielleicht doch nicht Schiffsführerqualitäten in dem Sinn, wie ich es da meine. Also meine Geheimnisse der Schiffsführung, also wahrscheinlich kenne ich wahrscheinlich selbst nicht alle, aber eines der Geheimnisse ist auf jeden Fall, dass ich eben klare Spielregeln an Bord habe, dass gewisse Dinge bei mir einfach so und so sind, dass ich zum Beispiel möchte, dass eben die Leinen kommen immer in die eine Bugskiste und die Fender kommen in die andere Bugskiste zum Beispiel. Das mag jetzt vielleicht lächerlich klingen, aber Es ist auf jeden Fall eine Spielregel und genauso kann man andere Spielregeln auch haben. Ich möchte zum Beispiel, dass immer die WCs auch sauber sind. Ich betone das dann auch, ich gehe das auch kontrollieren, auch wenn das lächerlich klingt vielleicht. Aber im Zusammenspiel mit mehr Personen ist es unendlich wichtig, dass so gewisse Dinge des täglichen Lebens einfach sauber funktionieren. Und da gehe ich gleich am ersten Tag, also ich nehme jetzt wieder das WC her, gehe ich dann schauen am, sag ich mal, am Abend, ist das WC noch immer sauber, ist ordentlich abgepumpt, und sollte das einmal nicht der Fall sein, dann stelle ich nicht eine Person an den Pranger, auch wenn ich vielleicht eine Vermutung habe, wer es sein könnte, sondern dann sage ich einfach noch einmal ganz klar, hey, wir wollen das WC gemeinsam benutzen, es soll sauber sein, also bitte schaut dieses und jenes und erklär vielleicht nochmal, wie es funktioniert. Ich habe zum Beispiel auch so einen Plan, wo drauf steht, wie das funktioniert. Zu diesen Spielregeln gehört auch zum Beispiel die gesamte Verpflegung, wer wann wo warum denn jetzt ein Geschirr abwaschen soll oder nicht soll. Das kann bei manchen Crews perfekt funktionieren, das kann bei anderen Crews überhaupt nicht funktionieren, das kann man vorher überhaupt nicht wissen. Wenn es eben mal nicht funktioniert, dann kann das durchaus kommen, dass dann auch insgeheim, ich sag mal, Unstimmigkeiten entstehen, weil der eine hat das Gefühl, dass er ständig abwascht und der andere wäscht aber nie ab und sonstige Dinge. Und das kann ich zum Beispiel ebenfalls ganz einfach verhindern, indem ich ganz klare Spielregeln mache, nämlich Person A ist am ersten Tag dran, Person B ist am zweiten Tag dran, Person C ist am dritten Tag dran und so weiter. Dann habe ich das klar definiert und wenn ich alle Personen gleich behandle, dann wird sich da auch niemand wehren. Ganz im Gegenteil, sie werden eher dankbar sein, weil sie eben sich nicht selbst untereinander irgendetwas ausmachen müssen, sondern weil es bestimmt ist. Und sehr oft ist es so, dass wenn man den Menschen einfach Regeln gibt, die sind so, dann können sie sich daran orientieren und dann muss man sich sozusagen nicht Gedanken drüber machen, ob da vielleicht und so weiter, sondern man kann einfach diese Regeln akzeptieren. Natürlich muss man auch davon ausgehen, dass sehr viele Menschen jetzt nicht die Seebären sind, sondern die sind sowieso etwas unsicher, gerade in der Crew, weil sie vielleicht noch nicht so oft an einem Boot waren oder vielleicht überhaupt zum ersten Mal auf einem Boot sind. Dann sind sehr viele Dinge auf seinem Boot ja neu. Und dann braucht man sowieso seine gesamte Kapazität, um mit den neuen Dingen umzugehen. Und dann ist es gut, wenn man einfach gewisse Spielregeln hat, braucht man nicht drüber nachdenken, sondern das ist eben dann gewisse, sag ich mal, Standardhandgriffe sind dann einfach so und fertig. Ich biete meiner Crew natürlich auch jederzeit an, dass sie zu mir kommen können, um mich etwas zu fragen, also natürlich auch persönlich unter vier Augen. Und ich spreche die Dinge normalerweise auch sehr deutlich an, da ich weiß, dass manchmal etwas schief gehen kann oder dass sich jemand nicht auskennt, überhaupt eben bei Neulingen, aber auch den bereits erfahrenen Crewmitgliedern kann natürlich einmal irgendetwas passieren, das ist überhaupt kein Problem. Das Vertrauen ist natürlich nichts Binäres, da gibt es natürlich verschiedene Abstufungen und ich würde mal sagen, dass sozusagen mal ein Basisvertrauen von Anfang da ist, sonst würden die Leute ja gar nicht kommen, niemand würde auf einen Segeltörn gehen, wenn er von Haus aus dem Skipper gar nicht vertraut. Man kann dieses Vertrauen aber im Laufe der Zeit natürlich festigen oder vor allem ganz am Beginn und ich mache zu dem Zweck zum Beispiel ganz am Anfang, das heißt nicht am ersten Tag, aber am zweiten Tag, also wenn am Samstag Anreisetag ist, dann mache ich normalerweise am Sonntag in der Früh eine sehr ausführliche Sicherheitseinweisung, auch wenn die Leute dabei sind, die sich vielleicht schon besonders gut auskennen, aber jedes Schiff ist natürlich ein bisschen anders und außerdem, das schadet nichts, wenn man das auffrischt. Ich mache also eine sehr ausführliche Sicherheitseinweisung, die dauert in der Regel mindestens 2 Stunden, je nach Crew natürlich. Und das gibt natürlich der Crew auch ein gewisses Vertrauen, weil sie sehen, aha, dieser Schiffsführer nimmt offensichtlich seine Sache ernst. Es gibt genauso gut Berichte von Turns, wo das Thema Sicherheitseinweisung eine 2-minütige Sache war und sozusagen die Rettungswesten schief angeschaut wurden mit den Worten, na, die brauchen wir eh nicht, habe ich so erzählt bekommen. Was meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist für dieses Vertrauen ist, dass man den Leuten das Gefühl gibt, dass man gewisse Dinge nicht einfach so tut, weil man das immer schon so gemacht hat, sondern dass, wenn ich sage, ich hätte gerne, dass dieses und jenes so und so passiert, dass ich in der Regel meistens auch kurz dazu sage, warum das Ganze so sein soll. Also man braucht da keine ausführliche Erklärung liefern, aber wir machen das, weil so und so. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn man, ich sag mal, Leute mit hat, die sich schon auskennen, die schon eine gewisse Erfahrung haben oder die vielleicht sogar schon selbst eben eine Ausbildung irgendwo gemacht haben und einen Schein haben. Das signalisiert auf jeden Fall den Leuten, dass die Dinge, die man tut, sozusagen auch einen Grund haben und nicht einfach nur irgendwie so sind. Bei längeren Fahrten ist es so, dass ich normalerweise einen Wachdienst einteile. Das heißt, ich teile Teams ein und erwarte von der Crew, dass sie nachher sozusagen das Schiff fahren. Ich kümmere mich dabei um alles andere und längere Fahrten, insbesondere wenn das Ganze natürlich jetzt über 24 Stunden oder mehrere Tage geht, muss ich mich natürlich auch irgendwann einmal niederlegen, klarerweise. Ich habe diesem Thema im Speziellen auch einmal einen eigenen Podcast zum Thema Wacheinteilung gewidmet und wie ich das handhabe. Auf jeden Fall, weil es in diesem Zusammenhang jetzt hier sehr gut hineinpasst. Ich habe meine Tür immer offen, also auch wenn ich schlafe, das ist überhaupt kein Problem, habe ich meine Tür immer offen. Und zwar deshalb, weil ich erwarte von der Crew, dass wenn etwas unklar ist, dass sie mich dann holen. Das sage ich ihnen natürlich vorher. Und um zu signalisieren, dass das auch kein Thema ist, dass sie wirklich definitiv jederzeit immer kommen können, lasse ich eben meine Tür offen stehen, dass hier jetzt nicht eine Hemmschwelle, eine sozusagen psychologische Hemmschwelle entstehen kann durch die geschlossene Tür. Damit keine Unstimmigkeit in der Crew entsteht, ist vor allem bei Freundesgruppen, das ist sehr schwierig oft. Ich habe da mal einen Podcast produziert mit, der hat geheißen Vorbereitung für den Urlaubstörn, da habe ich das Thema auch angesprochen. Gerade bei Freundestörns ist es sehr schwierig oft, sich auf ein gemeinsames Ziel zu einigen, beziehungsweise es wird gar nicht darüber gesprochen, sondern es wird einfach davon ausgegangen, wir machen gemeinsam Urlaub. Allerdings ist der Begriff oder die Vorstellung darunter, was man denn so im Urlaub macht, vielleicht doch individuell verschieden, weil der eine möchte gern segeln den ganzen Tag und der andere möchte aber gern baden den ganzen Tag und der dritte möchte eben eine Sightseeing-Tour machen jeden Tag und oder in der Früh joggen gehen an Land, was dann etwas schwierig ist, wenn man irgendwo in einer Bucht liegt und so weiter. Und genau diese Dinge sind es dann, die eben den Urlaubstörn vor allem unter Freunden eben oft schwierig werden lassen eben. Und aus diesem Grund möchte ich das auch hier bringen. Das heißt, wichtig ist das gemeinsame Ziel. Ich habe das schon betont, dass die Crews auf meinen Segeltörns in der Regel immer ein gemeinsames Ziel haben, da der Segeltörn definitiv ein bestimmtes Thema hat. Und Urlaub alleine ist noch nicht Thema genug. Dementsprechend möchte ich allen Freundescrews in diesem Sinne hier empfehlen, sich vorher wirklich ausgiebig mit dem Thema des Segeltörns sozusagen zu beschäftigen, damit eben dann allen klar ist, was auf diesen Segeltörn eben passiert, weil man dadurch nämlich ganz einfach die Schwierigkeiten, die dann im Sozialgefüge unter Umständen entstehen können, eben aus dem Weg räumen kann, wenn man sich einfach darauf einigt, hey, wir gehen 5 Tage lang segeln und machen einen Badetag, dann sind damit alle einverstanden und wenn einer damit nicht einverstanden ist, ja, dann muss er ja nicht mitfahren. Es gibt genug andere Segeltörns, wo man mitfahren kann. Unendlich schwierige Crews sind auch, wenn Teilgruppen dabei sind. Das heißt, wenn ich jetzt annehme, ich habe eine 6-köpfige Crew, 3 oder vielleicht sogar 4 Personen von diesen 6 kennen sich aber schon vorher. Aus solchen Crews wird in den seltensten Fällen ein Team. Aus dem einfachen Grund, weil dann die eine Gruppe die Überhand nimmt, die dominieren dann alle anderen. Auch wenn es vielleicht nur 3 Personen sind, kommt dann sozusagen auf den persönlichen Charakter natürlich an, aber so große Gruppen oder wenn eben große Teilgruppen in einer Gruppe sind, die machen das Ganze extrem schwierig, weil eben dann in Wahrheit dann fremde Personen dazukommen. Und ich habe das eingangs schon erwähnt, wenn man eben eine bestehende Gruppe hat und man tauscht eine Person aus, dann wird sich sozusagen das ganze Gefüge neu mischen. Wenn eine bestehende Gruppe aber existiert bereits, weil es eben Freunde sind und die bestehen ja schon in der Regel nicht erst seit einer Woche, sondern bereits seit Jahren eben, dann ist das so eine fixe Gruppe, dass da keine anderen mehr dazukommen. Also solche Gruppen sind mit extremer Vorsicht zu genießen und ich habe, muss ich gestehen, extrem schlechte Erfahrungen auch schon gemacht mit solchen Gruppen, weil da in Wahrheit eben keine gemeinsame Crew entsteht, sondern was in den meisten Fällen passieren wird, ist, es entstehen einfach 2 Gruppen. Das eine ist die bestehende und die anderen restlichen die restlichen 2, 3, 4 Personen bilden eben dann die anderen Gruppe und die sozusagen unter Anführungszeichen werden unter Umständen in gewisser Weise sogar rivalisierend sein. Noch schlimmer ist es sozusagen, also umso größer die sich bekannte Gruppe ist, umso schlimmer ist das Ganze. Also ich habe das selber schon, muss ich gestehen, sehr schwierige Segelturns mit solchen Gruppen schon hinter mir. Und natürlich, ich muss auch gestehen, ich habe natürlich in meiner Skipperlaufbahn auch schon Crewmanagement-Fails hinter mir, wo ich einfach sozusagen im Nachhinein betrachtet, wenn man den einen oder anderen Segeltörn Revue passieren lässt, dann feststellen muss selbst oder wo ich selber feststellen musste, dass ich eigentlich die Crew völlig falsch behandelt habe und dann eben zum Beispiel die beiden außenstehenden Personen, also nicht beabsichtigt natürlich, aber doch unter den Tisch fallen habe lassen. Meine Erfahrung ist eben, dass solche Gruppenkonstellationen, so Teilgruppenkonstellationen extrem schwierig ist und was man dann als Schiffsführer auf jeden Fall tun muss oder tun sollte und ich tue das, nachdem ich hier schon negative Erfahrungen eben auch gemacht habe und ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, wenn man sich dann sozusagen als Schiffsführer, der eine gewisse Machtposition hat in diesem Sozialgefüge, sich dann eben in die schwächere Gruppe einbringt, also eben nicht in die, wo eh schon die Freunde beieinander sind, sondern in die anderen Gruppe und denen, den Personen mehr Gewicht gibt, wenn man sozusagen sich eher mit denen verbündet, unter Anführungszeichen. Ja, ihr seht schon, das Thema ist extrem ergiebig. Man kann da noch sehr viel und sehr lange zum Thema Crewmanagement erzählen. Ich möchte dennoch hier jetzt zum Ende des heutigen Podcasts kommen. Ich hoffe, es war wieder was Interessantes für euch dabei und wenn ja, dann drückt doch gleich mal auf den Like-Button in eurer Podcast-App und besucht mich auf meiner Webseite www.freeskippers.at oder auf meiner Facebook-Seite unter facebook.com/bhsailor oder folgt mir einfach auf Instagram unter Bernhard Sailor. Ich freue mich natürlich immer auf Feedback oder schickt mir einfach eure Fragen ganz klassischerweise am besten per E-Mail an bernhard@freeskippers.at. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Schiff, Captain, Mannschaft. Vielen Dank.